Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Viele Religionsgemeinschaften müssen sich mit der Frage auseinandersetzen, mit der existenziellen Frage, wie sie, die sie auf Tradition beruhen, wie sie sich zurechtfinden in einer sich wandelnden Moderne, wie sie relevant bleiben in einer Welt, die sie, zumindest dem Anteil nach, immer weniger zu brauchen scheint. Papst Benedikt XVI., der hat diesen Konflikt für die katholische Kirche wie kaum ein anderer personifiziert. Darauf reduzieren kann man sein Wirken aber auch nicht, denn dieses Wirken, das war durchaus widersprüchlich. Jemand, der im interreligiösen Dialog angeeckt ist, diesen Dialog aber gleichzeitig in Teilen intensiviert hat. Jemand, der sich klar gegen sexuellen Missbrauch in der Kirche positioniert hat, aber gleichzeitig als Teil dieses Systems kaum Konsequenzen daraus gezogen hat. Und jemand, der stark durch Denker des Mittelalters beeinflusst war und der gleichzeitig mit seinem freiwilligen Amtsverzicht möglicherweise einem modernen Amtsverständnis des Papsttums den Weg geebnet hat. Burkhard Schäfers Blick zurück auf dieses Leben.
Es ist nur eine Äußerlichkeit. Dieser Papst Benedikt trat gelegentlich in altertümlicher Kleidung auf, mit fellbesetztem Camauro oder rotem Saturno, einem runden Hut mit weiter Krempe. Aber die Äußerlichkeit mag sinnbildlich sein für das, was Josef Ratzinger zeitlebens umtrieb. Wie kann die katholische Kirche ihre Tradition erhalten, obwohl sich gerade in Europa immer mehr Gläubige abwenden?
Die eigentliche Krise der Kirche in der westlichen Welt ist eine Krise des Glaubens. Wenn wir nicht zu einer wirklichen Erneuerung des Glaubens finden, werden alle strukturellen Reformen wirkungslos bleiben.
Ratzinger verweist immer wieder auf die Wurzeln des Christentums. Sein Denken ist geprägt durch frühe Kirchenlehrer wie Augustinus, Bonaventura und Thomas von Aquin. Er hat Angst, dass die lange Geschichte der katholischen Kirche in Vergessenheit gerät. Angst vor der Moderne, sagt der Münchner Dogmatiker Peter Neuner.
Die Kernfrage war sicher die, wie kann Kirche heute in unserer Welt so auftreten, dass sie die Botschaft Christi nicht dem Zeitgeist opfert?
Das Zentrum im Denken und in der Lehre Ratzingers ist der Glaube an Jesus Christus. Diesen will er verteidigen, selbst gegen Einflüsse aus der eigenen Kirche.
Er war sicher ängstlich und war gerade auch als Papst sehr besorgt, nicht tiefgreifende Einschnitte zu machen. Seine Sorge war, dass auch in der katholischen Kirche die Wahrheitsfrage einfach verblasst.
Deshalb fordert Benedikt 2011 bei seinem Deutschlandbesuch eine sogenannte Entweltlichung der Kirche.
Das missionarische Zeugnis der entweltlichten Kirche tritt klarer zutage. Die von materiellen und politischen Lasten und Privilegien befreite Kirche kann sich besser und auf wahrhaft christliche Weise der ganzen Welt zuwenden, wirklich weltoffen sein.
Manche erkennen darin ein Plädoyer gegen das deutsche Prinzip der kirchensteuerfinanzierten Institution. Andere eine Kritik am Filz in der römischen Kurie, gegen den Benedikt nicht ankommt. Die Vatileaks-Affäre um Korruption und Missmanagement nagt an ihm. Gleichzeitig ist er jahrzehntelang Teil des Systems. Bevor Josef Ratzinger Papst wird, leitet er 23 Jahre lang die Glaubenskongregation im Vatikan. Der oberste Glaubenshüter maßregelt Befreiungstheologen, erhält den Zölibat hoch und die katholische Sexuallehre. In diese Zeit fällt auch der erzwungene Ausstieg der deutschen Bischöfe aus der Schwangerschaftskonfliktberatung im Jahr 1998. Josef Ratzinger ist vom Amt des Glaubenspräfekten stark beeinflusst. Mindestens genauso wichtig indes ist seine Herkunft. Geboren im oberbayerischen Marktl am Karsamstag des Jahres 1927 ist der spätere Papst stolz auf seine bayerisch-katholischen Wurzeln. Aber schon Ende der 70er Jahre als Erzbischof von München und Freising sorgt er sich.
Ein Bayern, in dem nicht mehr geglaubt würde, hätte seine Seele verloren und keine Denkmalspflege könnte darüber hinwegtäuschen.
Der traditionelle Glaube, den er als Kind und Heranwachsender erlebt, hat Josef Ratzinger geprägt, sagt der evangelische Fundamentaltheologe Gunther Wenz.
Diese eigentümliche Kombination aus Frömmigkeit und Gelehrsamkeit, das wäre das Erste, was mir zur Charakteristik von Josef Ratzinger, Papst Benedikt, einfällt.
Er habe darunter gelitten, dass der Glaube schwindet, meint Gunther Wenz. Erste Auswirkungen sieht Ratzinger schon in den Studentenprotesten der 60er Jahre, die er als Dogmatikprofessor vor allem in Tübingen erlebt. Dort und an den Universitäten Bonn, Münster und Regensburg formt sich das Bild des Intellektuellen, des Wissenschaftlers Ratzinger, der versucht, Glaube und Vernunft zusammenzudenken. 1968 veröffentlicht er ein Grundlagenwerk, die Einführung in das Christentum. Bereits etliche Jahre zuvor, in seiner Dissertation über Augustin, befasst sich Ratzinger mit der Ekklesiologie, der Lehre von der Kirche. Die ist für ihn nicht einfach eine Institution, sondern die lebendige Gegenwart Jesu Christi in der Eucharistie.
Das zieht sich, wenn ich es recht sehe, wie ein roter Faden durch seine wissenschaftliche, aber auch durch seine pastorale, klerikale Laufbahn durch. Wenn man keinen Begriff von der großen Gottesidee Kirche hat, so hat er selbst ausgedrückt, dann versteht man Josef Ratzinger weder als Wissenschaftler noch als Kirchenmann.
Viele Reformer werfen ihm vor, er sei schuld am Stillstand und der Erstarrung der katholischen Kirche. Ratzinger hält an hierarchischen Strukturen fest, ebenso an der Unfehlbarkeit des Papstes.
Sein Verständnis vom mystischen Leib Christi, der die Kirche ist, prägte auch sein Amtsverständnis und die Autorität, die sich mit diesem Amtsverständnis verband.
Für Josef Ratzinger hat die Kirche eine wichtige Funktion. Sie soll die Welt im Gleichgewicht halten, wie auf einer Waagschale, sagt der Theologe Ludwig Weimer, der bei Ratzinger habilitierte und zu dessen Schülerkreis gehörte.
Auf der einen Waagschale liegt die große Welt mit all ihrem Gewicht, mit ihren Problemen. Auf der anderen Seite liegt die kleine Kirche. Die kleine Kirche kann das nur im Gleichgewicht halten, wenn sie eine Qualität hat, ein Schwergewicht hat.
Ratzinger hatte ein universales Kirchenbild, so Ludwig Weimer.
Wenn die Kirche aufhören würde zu existieren und wenn sie ihre Werte nicht mehr lebt, hört sie schon auf zu existieren, dann wird auch die Gesellschaft zerfallen, spätestens nach zwei Generationen. Sie kann diese Werte nur aufrechterhalten, solange die Kirche als Zeichen dasteht und das vorlebt. Und so ist eigentlich die Kirche für die ganze Welt da.
Umso mehr schockieren den Papst die Missbrauchsvorwürfe, die 2010 ans Licht kommen. Benedikt wird zum Getriebenen. Er positioniert sich zwar klar gegen Missbrauch, sträubt sich aber gegen grundlegende Reformen in der katholischen Kirche. Aus theologischen Erwägungen, erklärt Fundamentaltheologe Gunther Wenz. Immer wieder habe der Theologieprofessor Ratzinger dem Papst Benedikt im Weg gestanden.
Ein Professor, ein Dogmatiker zumal, neigt natürlich zu einem prinzipiellen Denken. Aber bestimmte Öffentlichkeitsämter nötigen zu einem hohen Maß an Flexibilität. Und das war, glaube ich, ein Strukturproblem seiner Person und seines Amtes, dass er sehr grundsätzlicher Denker war. Das schränkt eine gewisse Flexibilität ein und eine bestimmte Virtuosität im Umgang mit Verschiedenheit.
Dies wird auch in der Ökumene und dem interreligiösen Dialog deutlich. Ratzinger eckt an, immer wieder. So bei seiner berühmten Regensburger Rede 2006, in der er einen spätmittelalterlichen Kaiser zur Rolle der Gewalt im Islam zitiert.
Zeig mir doch, was Mohammed Neues gebracht hat. Und da wirst du, so sagt er, nur Schlechtes und Inhumanes finden. Wie dies, dass er vorgeschrieben hat, den Glauben, den er predigte, durch das Schwert zu verbreiten.
Das Zitat sorgt für Unruhen in der islamischen Welt. In der Folge jedoch intensiviert Benedikt den Dialog mit den Muslimen, unter anderem bei einem Besuch in der Türkei. Sein an sich gutes Verhältnis zum Judentum wird durch den Umgang mit den erzkonservativen Pius-Brüdern belastet. 2009 hebt Benedikt die Exkommunikation von 4 Bischöfen der Pius-Bruderschaft auf, um diese wieder an die katholische Kirche heranzuführen. Darunter ist der Holocaust-Leugner Richard Williamson. Nicht nur Juden kritisieren den Papst heftig dafür. Und in der Ökumene? Da sind ihm die orthodoxen Kirchen deutlich näher als die Protestanten, sagt Fundamentaltheologe Wenz.
Sein Verhältnis zum Protestantismus war sicher reserviert. Den kannte er auch nicht so gut. Manchmal hat er den Protestantismus da nach meinem Geschmack auch verzeichnet.
Das mag auch mit seiner intellektuellen Prägung zusammenhängen.
Seine philosophischen Vorlieben, die waren im Mittelalter und in der Antike. Für die neuzeitliche Denkungsart war er viel weniger zugänglich. Da gab es natürlich auch gewisse Stereotypen. Postmoderne Willkür, Auflösung der Werte in eine Unkultur der Beliebigkeit. Ob das eine gerechte und differenzierte, auch nur halbwegs zutreffende Beschreibung unserer Wirklichkeit ist, da kann man in der Tat erhebliche Fragezeichen anstellen.
Eine Wende nimmt das Wirken von Josef Ratzinger im Februar 2013. Er fühlt sich zu schwach, das Amt des Papstes weiter auszuüben und tritt zurück. Von nun an will er der Kirche, so wörtlich, durch ein Leben im Gebet dienen. Aufsehen erregt das Interviewbuch »Letzte Gespräche« im Jahr 2016, in dem er die Kirche in Deutschland unverblümt kritisiert. Ratzinger zweifelt am System der Kirchensteuer, spricht vom hochbezahlten Katholizismus und ungeistlicher Bürokratie. Zugleich lobt er seinen Nachfolger Franziskus, widerspricht der These vom Bruch zwischen den beiden Pontifikaten. Einen Bruch gab es im Wirken Ratzingers zuletzt aber doch. Der freiwillige Amtsverzicht sei ein tiefgreifender Einschnitt in die Geschichte des Papsttums mit dauerhaften Folgen für das Amtsverständnis, prognostiziert Dogmatiker Peter Neuner.
Dass dieses Amt auch als Funktion dargestellt wird, als Aufgabe, damit wird dieses Amt von vornherein viel stärker in einer funktionalen Perspektive gesehen, als es in einer vielleicht manchmal sehr überhöhten symbolischen Betrachtungsweise gesehen worden war.
Auf dem Weg zu einem neuen Amtsverständnis des Papsttums, ein mögliches Erbe von Benedikt XVI. Burkhard Schäfers hat zurückgeblickt auf dessen Leben.